90 plus on air. Matchday. 5 Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de.
90 plus on air Matchday auf meinsportradio.de. Wir blicken wieder voraus auf das europäische Fußballwochenende. Eigentlich sind ja die richtigen Entscheidungen, also die Entscheidungen über die Titel, über die Meisterschaften schon gefallen. Trotzdem hat das europäische Fußballwochenende einiges zu bieten. Es ist trotzdem spannend, denn der Kampf um Europa und auch der Kampf gegen den Abstieg, der ist ja in den großen Ligen noch absolut am Kochen. Und von daher, da kann sich dann vor allen Dingen auch in der Bundesliga natürlich am Wochenende noch einiges entscheiden. Bis zum letzten Spieltag die große Spannung dort. Wir schauen gleich drauf hier bei 90 plus und R Matchday mit den Kollegen von 90 plus. Plus mit Christoph Albers, Chris McCarthy und mit Steffen Grunwald. Hallo ihr drei.
Hallo.
Und wir fangen auch gleich an mit der Bundesliga und kommen zu den Fragen, zu unseren 5 Fragen an das Fußballwochenende und zu unseren 3 Prognosen, die wir im Laufe der Sendung aufstellen werden. Und die Frage an die Bundesliga ist zweigeteilt. Natürlich, ganz überraschend, zu diesem Entscheidungswochenende. Wer kommt in die Champions League und wer steigt ab? Es ist ja sowohl oben im Kampf um die Champions League Plätze als auch im Kampf gegen den Abstieg noch spannend. Da kann ja fast noch alles passieren. Fangen wir mal oben an mit Steffen und Christoph. Steffen, wenn wir auf die Champions League Konstellation gucken, das ist ja wirklich mega spannend. Da kann ja von Platz 3 bis Platz 6 sich noch alles umdrehen. Vor allen Dingen, weil es ja auch direkte Duelle gibt am Wochenende.
Ganz genau, da darf sich die DFL auch ausnahmsweise mal auf die Schulter klopfen. Das Duell Dortmund gegen Hoffenheim ist natürlich immer brisant, nicht nur aufgrund der Dortmunder Rivalitäten gegenüber Dietmar Hopp. Auch die Tabellenkonstellation lässt jetzt ja viel Brisanz zu. Dortmund steht noch auf Platz 3, hat 55 Punkte und ein Torverhältnis von plus 19. Die Hoffenheimer haben 3 Punkte weniger, auch um 3 Tore schlechteres Torverhältnis, plus 16. Können aber mit einem Sieg, wer rechnen kann, ne, mit 2 Toren Unterschied an den Dortmundern vorbeiziehen. Und das wäre natürlich für die Dortmunder so ein kleiner Super-GAU. Dazu hofft auch noch Leverkusen auf die Champions League, hofft dabei allerdings auf einen Sieg pro Dortmund, damit man zumindest mit einem Punkt gegen Hannover noch auf Platz 4 rutschen kann. Und selbst Leipzig darf sich leise Hoffnung machen, sollte wirklich einiges für sie laufen. Das heißt, Leipzig muss gewinnen. Parallel dazu müssen Hoffenheim und Leverkusen verlieren. Dann kann selbst Leipzig noch auf Platz 4 rutschen.
Also mega spannend da oben an der Tabellenspitze beziehungsweise der erweiterten Tabellenspitze im Kampf um die europäischen Plätze. Christoph, wer ist denn da für dich so die Mannschaft, wo du sagst, da klappt's am ehesten?
Also natürlich muss man ja sagen, hat der BVB die absolut beste Ausgangssituation. Selbst bei einer eigenen Niederlage könnte es ja sogar reichen, je nachdem, wie die anderen spielen. Also ich glaube, dass sie da eine gute Ausgangsposition haben. Aber was so die Form der letzten Wochen und auch das Selbstverständnis angeht, sehe ich die TSG durchaus gut positioniert. Und ich meine, ist ja eigentlich so ein Evergreen am letzten Spieltag, Hoffenheim gegen Dortmund. Die Hoffenheimer haben damit ja schon mal gute Erfahrungen gesammelt. Und warum sollte es nicht auch dieses Mal klappen? Gerade die gut funktionierende Offensive hat uns ja in den letzten Wochen durchaus begeistert und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie dafür eine kleine Überraschung sorgen könnten. Auf der anderen Seite, ja, der BVB braucht nur ein Unentschieden. Da wird man sicherlich, und das kennt man ja auch von Peter Stöger, erstmal auf Stabilität setzen, versuchen, das Ding sicher und ruhig runterzuspielen. Von daher sehe ich bei Dortmund die beste Ausgangslage, aber ich traue der Hoffenheimer Mannschaft durchaus was zu. Also für mich spitzt sich das Ganze schon in diesem Duell zu.
Steffen, was ist denn eigentlich mit den Leverkusener los? In den letzten 3 Spielen mal gerade einen Punkt geholt, 0-4 gegen Dortmund verloren, 0-1 gegen Stuttgart verloren und dann diesen Punkt beim 0-0 gegen Werder geholt. Ergebnistechnisch funktioniert da nichts, spielerisch klappt es momentan auch nicht so und vor allem das Tore schießen macht unheimliche Probleme.
Ja, das kommt sogar eigentlich überraschend, da ich die Leverkusener da gerade in der Rückrunde sehr gefestigt fand und ja, die Mannschaft scheint, ja, ist es die Nervosität vor den ganz großen internationalen Plätzen oder sonst was? Ich bin mir selbst unschlüssig, warum es auf einmal nicht klappt. Vor dieser Krise hat ja ein Kevin Volland noch einen Dreierpack geschnürt und da lief es rund. Ja, und jetzt ist so ein bisschen Nachdenklichkeit eingekehrt. Man hatte sich zwischenzeitlich absolut berechtigte Hoffnung auf die Top 4 gemacht. Wie gesagt, man kann es noch erreichen. Allerdings ist das nicht nur aus eigener Hand zu erlangen und dementsprechend denke ich aber, dass die Leverkusener hier alles reinwerfen werden, da auch finanziell natürlich Platz 4 wesentlich verlockender ist als die Europa League.
Definitiv nehmen wir den Kollegen Chris McCarthy mal mit in die Diskussion rein. Chris, gerade dieses in der Rückrunde dann eben nicht mehr so agieren, wie man es vorher gemacht hat, das ist ja ein altes Leverkusener Problem, was man wirklich dachte, das ist langsam ad acta gelegt, aber das zieht sich ja durch die letzten Jahre hin. Wo würdest du sagen, ist da das Problem, dass es jetzt dann auch auf der Zielgeraden wieder klemmt?
Also mit den letzten Jahren würde ich das in diesem Beispiel jetzt wirklich nicht in Verbindung bringen. Ich denke, Leverkusen hat auch eine recht junge Mannschaft und da ist es durchaus üblich, dass man da irgendwann, insbesondere gerade am Ende der Saison, mal ein bisschen stagniert, beziehungsweise dass da die Kräfte ein bisschen ausgehen. Ich denke jetzt da auch an einen Bailey natürlich, der noch sehr jung ist und da kommt die Konstanz natürlich erst in den älteren Jahren dazu. Also ich würde das jetzt nicht an der Historie festmachen, einfach nur insbesondere einfach an der jugendlichen Mannschaft, an der fehlenden Erfahrung und ja, in solche Phasen, die passieren halt einfach auch und ist natürlich vom Timing jetzt einfach ein bisschen blöd gelaufen, dass es gerade jetzt ist. Trotzdem glaube ich, dass Leverkusen da eine ganz gute Chance hat, noch sich für die Champions League zu qualifizieren. Ich denke, Hoffenheim geht momentan ja auch ein bisschen auf dem Zahnfleisch, was die Kaderdecke angeht. Und wie Steffen gesagt hat, Dortmund wird da eher etwas abwartender agieren. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es unentschieden endet und Leverkusen einen Sieg in Hannover kann man ja schon zutrauen.
Dann gucken wir mal runter in den Tabellenkeller, Christoph. Da ist es ja auch so, die Mainzer sind gerettet, Freiburg, Wolfsburg und der HSV, die müssen noch zittern. Wer wird der zweite Absteiger hinter oder neben dem ersten FC Köln und wer schafft es vielleicht noch in die Relegation? Freiburg natürlich mit den besten Voraussetzungen, Wolfsburg hat die zweitbesten Voraussetzungen und der HSV, der kommt von hinten oder kommt er nicht? Wie würdest du es sehen?
Ja, als bekennender HSV-Fan hoffe ich natürlich, dass es nochmal was wird, aber ich denke mal, das ist auch allen bewusst, dass das Spiel gegen Gladbach alles andere als einfach wird. Die Gladbacher rechnen sich ja selbst noch eine Minimalchance auf die Europa League aus, werden sicherlich hoch motiviert sein und haben zuletzt ja auch wieder eine leicht ansteigende Formkurve gehabt. Der HSV steht unter immensem Druck, in einem Heimspiel nochmal liefern zu müssen, weil die große Chance am letzten Wochenende verpasst wurde. Ist schon ordentlich Ballast auf den Schultern der Spieler. Vielleicht hilft die positive Nachricht, dass wahrscheinlich mit oder aller Voraussicht nach mit Trainer Christian Titz weitergemacht wird, nochmal weiter und bringt nochmal so ein bisschen Euphorie auch in die Mannschaft. Aber der HSV hat sicherlich nicht die besten Karten, um das mal gelinde gesagt zu formulieren.
Ja, das stimmt, Steffen, denn Wolfsburg müsste schon verlieren, wenn der HSV gewinnt, damit das da tatsächlich noch einen Tausch geben sollte in der Tabelle. Aber Wolfsburg braucht ja eigentlich nur einen Punkt gegen die schon abgestiegenen Kölner. Also eigentlich ist das doch agemahnte Wiesen, wie der Bayer sagt.
Ja, durchaus. Wolfsburg ist ja auch durchaus dafür bekannt, gerne mal Remis zu spielen. 15 Unentschieden bislang. Das ist nahezu eine komplette Halbserie. Und da wäre es auch nicht überraschend, wenn jetzt der 16. dazukommen würde. Allerdings darf man natürlich nicht außer Acht lassen, sollte der HSV mit 10 Toren Abstand gewinnen, ne, dann reicht auch den Wolfsburgern ein Unentschieden nicht. Nein, aber Spaß beiseite. Es ist, Christoph und ich hatten uns nicht nur im Vorfeld des Podcasts, sondern auch in der vergangenen Rückrunde öfters mal über die Konstellation jetzt so zum Ende hin unterhalten und bis vor 2 Wochen war es eigentlich immer ich derjenige, der noch irgendwie Optimismus verbreiten konnte. Jetzt vor dem Spiel ist es mehr Christoph, der sagt, naja, Wolfsburg verliert schon und Hamburg gewinnt. Ich bin da ehrlich gesagt skeptisch, weil ich glaube tatsächlich, dass Wolfsburg zumindest einen Punkt holen wird und damit den Hamburger Abstieg besiegeln könnte. Aber bislang wussten die Hanseaten ja immer irgendwie sich aus der Schlinge zu ziehen. Von daher würde es mich auch nicht überraschen, wenn es diesmal wieder der Fall wäre. Zumal so ein bisschen Euphorie durch die vermutliche Trainerverlängerung von Titz, dass da einfach Euphorie aufkommt. Jetzt Ambrosius als Talent hat auch nochmal seine Zusage für die nächste Saison gegeben, Vertrag verlängert. Und dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass da einfach noch ein Riesenruck nicht nur durch die Mannschaft, sondern auch durch den gesamten Volkspark geht.
Jetzt sind die beiden, Chris, ja ein bisschen vorgeprägt, Steffen und Christoph, beide HSV-Anhänger, Sympathisanten. Du kannst das ein bisschen neutraler sehen. Was würdest du denn sagen? Wie würdest du denn die Chancen beziffern, dass eben Wolfsburg tatsächlich in Köln verliert? Das wäre für Wolfsburg ja, ich will jetzt nicht sagen Todesurteil, das klingt zu martialisch, aber wenn der Verein mit den Möglichkeiten absteigt, kommen die schnell wieder hoch, zumal es ja auch bei VW jetzt intern doch das ein oder andere Problem gibt, was möglicherweise auch die gesamte Zukunft dieses Vereins so ein bisschen in Frage stellt.
Ja, es ist natürlich eine ungemein schwere Situation für den Verein, gerade weil man jetzt in den letzten Spielen ja sehr schwach agierte. Also ich muss sagen, vor ein paar Wochen hatte ich noch das Gefühl, dass Wolfsburg sich da relativ früh aus dem Abstiegskampf noch verabschieden wird, aber die Ergebnisse haben uns ja da eines Besseren belehrt, gerade jetzt in den Spielen, wo es um alles ging, gegen Hamburg zu verlieren, auch einfach bei Gladbach unterzugehen, 3-0 gegen Leipzig unterzugehen, das ja selbst gar nicht mal in der besten Verfassung war zuletzt. Also das ist natürlich sehr ernüchternd für Wolfsburg und gerade deswegen sehe ich das Spiel gegen Köln auch nicht unbedingt als einen Selbstläufer, denn natürlich das Selbstbewusstsein ist niedrig, die Stimmung ist schlecht bei Wolfsburg und dann kommt Köln. Klar, schon abgestiegen, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass bei Köln eine ganz gute Stimmung herrscht. Jetzt haben die Leistungsträger sogar in Liga 2 verlängert. Also da könnte man sich vielleicht nochmal mit einer ordentlichen Leistung verabschieden wollen. Und das wird ein sehr, sehr unangenehmes Spiel für Wolfsburg. Und auch Hamburg hat natürlich noch lange nicht gewonnen gegen Gladbach. Ein ganz schweres Spiel. Und ja, ich bin ehrlich gesagt, ganz schwer vorherzusagen, aber ich denke mal, dieses Mal wird es nicht für den HSV lang, obwohl, ja, wäre natürlich wieder typisch HSV, wenn es dann doch irgendwie mit der Relegation klappt.
Also es wird ein spannendes Wochenende, Christoph, aber können wir sagen, Freiburg im Prinzip raus aus der Verlosung da um die untersten Plätze, die braucht ja auch nur einen Punkt gegen Augsburg und für Augsburg geht's ja im Prinzip um nichts mehr.
Ich würde sagen, ja. Ich meine, gerade der SC zu Hause tendenziell deutlich besser als auswärts. Ich glaube, die haben auch jetzt wieder so langsam begriffen, dass es jetzt die große Möglichkeit ist, für sie sich da rauszuziehen. Augsburg, ja, steht im Niemandsland der Tabelle, für die geht es um nichts mehr. Ich glaube, dass der SC da mindestens einen Punkt holt, wenn nicht sogar drei. Ich glaube nicht, dass die da noch irgendwas mit zu tun haben werden. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster, ich sage, dass Wolfsburg auf jeden Fall nicht gewinnt. Ich meine, ich habe mir das Spiel letzte Woche auch angeguckt und also gerade was da hinten in der Abwehr auch los ist, ich erinnere nochmal an die Fehler von Udokai, der ja schwamm bis zum geht nicht mehr. Ich glaube nicht, dass die da irgendwas holen.
Also das werden wir natürlich am Wochenende interessiert alles verfolgen. Jetzt muss ich euch um eure Tipps bitten. Zur allgemeinen Nervenberuhigung fangen wir erstmal in der Champions League an. Steffen, wer schafft denn die Champions League Plätze jetzt am letzten Spieltag?
Ich glaube tatsächlich, dass die Hoffenheimer gewinnen werden, auch mit 2 Toren Abstand, sodass sie am Ende auf Platz 3 stehen werden. Und da Leverkusen nicht mit 5 Toren Abstand gewinnt, sage ich, dass Hoffenheim auf 3, Dortmund 4, Leverkusen 5 und Leipzig auf Platz 6 landen werden.
Christoph, wie ist dein Einlauf?
Ganz schwierig. Ich glaube Dortmund, Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig.
Und Chris, was meinst du?
Ich habe es vorhin schon angedeutet. Ich habe das Gefühl, dass Dortmund gegen Hoffenheim unentschieden enden wird und ich traue den Leverkusenern den Dreier gegen Hannover zu. Also ich sag Dortmund, Leverkusen in die Champions League und Hoffenheim in die Europa League.
Also das werden wir natürlich dann verfolgen und jetzt kommt die Gretchenfrage. Wer steigt denn tatsächlich ab? Steffen, auch da darfst du den Anfang machen.
Ja, da ich noch nie gegen den HSV in meinem Leben getippt habe, sage ich natürlich, der Hamburger schaffen es irgendwie auf Platz 16.
Und wer ist der 17. dann entsprechend Wolfsburg?
Ganz genau.
Christoph, da könntest du sicherlich mit leben.
Ja, ich müsste jetzt schon mal einen kleinen Teaser geben auf meine spätere Prognose. Der HSV wird auf 16 landen, Wolfsburg auf 17 und Freiburg bleibt drin.
Und du wirst uns die Prognose nachher natürlich noch erläutern bei uns hier in der Sendung. Chris, das letzte Wort hast du. Du entscheidest.
Es tut mir natürlich schon meine Kollegen leid, aber ich glaube, dieses Mal wird es wirklich nicht für den HSV lang. Ich glaube, es wird sehr, sehr knapp. Aber Wolfsburg wird sich den Punkt holen gegen Köln.
Samstag 15.30 Uhr geht's los, die große, große Konferenz mit neuen Spielen bei den Kollegen von Sky und natürlich auch im Radio zu verfolgen und wir sind gespannt, wie es am Ende ausgeht und gucken in die Premier League, wo ja auch genau die gleiche Frage letztlich gestellt werden muss, wer kommt in die Champions League, wer steigt ab, das machen wir gleich hier bei uns bei 90 plus on Air Matchday auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de liefert dir meinsportradio.de vom 4. Juni bis 15. Juli täglich neue Podcasts, Vorberichte, Analysen, Hintergründe und alle Infos zu allen Teams. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush.
Die Premier League, nächste Station bei uns beim 90 Plus on Air Matchday hier auf meinsportradio.de. Wer kommt in die Champions League? Wer steigt ab? Das fragen wir uns jetzt auch am Beispiel England, nachdem wir eben ja schon in der Bundesliga letztlich festgelegt haben, wer die vorderen Plätze hinter Bayern und Schalke einnimmt und wer runter in die zweite Liga muss. Und das Ganze wird jetzt auch in der Premier League akut. Diese Frage müssen wir beantworten. Wer landet hinter Manchester City? Fangen wir damit doch einfach mal an. Chris McCarthy, unser Kollege von 90 Plus, hat sich natürlich mit der Premier League auseinandergesetzt. Chris, wer schafft denn die Champions League in England?
Ja, es ist überraschenderweise ist das noch die spannendste Sache in der Premier League, nachdem der Abstiegskampf ja eigentlich mittlerweile das Top-Thema in England war. Aber hier ist ja natürlich eine kleine Vorentscheidung gefallen. Liverpool hat anscheinend irgendwie ja ganz im Schatten des großen Champions League-Laufs die Liga etwas vergessen. Nur einen Sieg in den letzten 5 Partien. Somit ist der Abstand auf Platz 5 auf 2 Zähler geschmolzen. Und klar, Liverpool hat es noch in der Hand, aber es wird jetzt nochmal spannend. Liverpool muss zu Hause gegen Brighton am letzten Spieltag mindestens ein Unentschieden holen, da Liverpool dann 3 Punkte Vorsprung auf Chelsea hätte. Wenn Chelsea allerdings gewinnt, hätten sie ebenfalls 73 Zähler, aber das Torverhältnis würde auch hier den Unterschied machen. Also wie gesagt, Liverpool muss einfach nur unentschieden zu Hause gegen Brighton spielen und Chelsea wäre somit raus aus der ganzen Geschichte. Tottenham hat sich bereits qualifiziert am vergangenen Spieltag und genau, das war es eigentlich zur Konstellation dort oben. Also ich denke mal, Liverpool sollte das schon zu Hause schaffen, gerade weil man auch nicht unbedingt rotieren muss, da das Champions League Finale ja noch etwas in der Zukunft liegt. Mhm. Und Chelsea hat in Newcastle ehrlich gesagt auch noch nicht gewonnen, denn die Leistungen der Blues waren trotz dieser Ausgangslage in letzter Zeit alles andere als überzeugend.
Ja, 1-1 gegen Huddersfield, letztlich möglicherweise dann der entscheidende Todesstoß für die Champions League Ambition.
Ja, genau. Also es ist schon etwas erschreckend gewesen. Chelsea ist zwar nochmal oben rangekommen, obwohl der Abstand auf Platz 4 zuletzt ja vor einem Monat ungefähr 10 Punkte betrug, aber die Leistungen haben jetzt nicht wirklich das wiedergespiegelt, was Chelsea erreicht hat in letzter Zeit. Und ja, du sagst es schon, gegen Huddersfield, da hat auch die letzte Konsequenz dann gefehlt. Klar, Huddersfield hat gegen den Abstieg gekämpft, aber von einer Mannschaft wie Chelsea hätte man da durchaus mehr erwarten können. Und deswegen wird es letztendlich auch, denke ich, nicht reichen. Das ist einfach so zuletzt gelaufen. Conte scheint die Mannschaft einfach nicht mehr zu erreichen. Da scheint auch allgemein schon ein bisschen das Gefühl zu sein, dass die Saison schon längst gelaufen ist, obwohl natürlich einiges noch zu holen war.
Weiß man denn schon, wer jetzt auf Conte folgen soll? Ich meine, Gerüchte und Namen werden ja ohne Ende gehandelt.
Ja, also ich denke, das wird noch ein bisschen hin und her gehen. Oben dabei ist wahrscheinlich nach wie vor Sarri von Napoli, also für mich momentan der absolute Top-Kandidat. Eventuell könnte Luis Enrique hier noch eine Rolle spielen, aber ich habe das Gefühl, sowohl Chelsea als auch Arsenal haben da etwas Abstand genommen, auch nicht zuletzt wegen den hohen Gehaltsforderungen des Spaniers.
Wäre natürlich ein bisschen bitter für die Serie A. Allegri möglicherweise zu Arsenal, Sarri zu Chelsea. Das wäre der Ausverkauf der Top-Trainer sozusagen in Italien. Aber wir kommen später noch hier in der Sendung natürlich auch zum Titelkampf in der Serie A. Vorher bleiben wir noch ein bisschen in der Premier League, weil ja auch die Abstiegsfrage noch gestellt werden muss. Chris, da hattest du schon gesagt, seit Mittwoch ist hier eigentlich die Spannung letztlich raus. Was wir wissen, Huddersfield hat sich auf jeden Fall gerettet, aber es kann ja zum Beispiel noch zwischen Southampton und Swansea vielleicht noch was passieren. Swansea, die hatte ja zuletzt im direkten Duell 0-1 gegen Southampton verloren, braucht jetzt ja, letztlich ein Wunder. 3 Punkte Abstand, 9 Tore, schlechteres Torverhältnis, aber vielleicht macht der Spielplan Mut.
Genau, das ist die einzige Hoffnung, die Waliser noch haben, der Spielplan, denn Swansea muss zu Hause gegen Stoke ran, Stoke natürlich schon abgestiegen und auf der anderen Seite muss Southampton ausgerechnet gegen Manchester City ran. Also diese 9 Tore unter normaler Konstellation wären die da durchaus zu erreichen. Also Southampton kann natürlich gegen City unter die Räder geraten, gleichzeitig könnte Swansea in Anbetracht der Umstände natürlich ungeahnte Kräfte freisetzen und Stoke 3-4-0 nach Hause schicken. Aber wenn wir mal ganz nüchtern die Sache betrachten, Southampton zuletzt deutlich formstärker als Swansea. Also ich glaube nicht, dass Southampton sich gerade zu Hause von Manchester City abschießen lassen wird. Da wird gemauert werden ohne Ende. Und wenn man eben 3-0 verliert, das wird trotzdem lang. Und so wird Southampton auch ins Spiel gehen. Und auf der anderen Seite Swansea natürlich. Zwischenzeitlich sah es so aus, als ob Carvajal die Waliser retten könnte. Stark verbesserte Leistungen, doch in den letzten Wochen ist auch hier etwas die Puste ausgegangen. Die harmlose Offensive wird Swansea hierbei wirklich zum Opfer werden. Die Vorentscheidung ist dann, wie gesagt, schon am Dienstag gefallen, als man zu Hause gegen Southampton 1-0 verlor und trotz dieser Brisanz kaum nennenswerte Torchancen zustande brachte. Also ich denke, das Wunder wird uns hier verwehrt bleiben.
Vier Pleiten in Folge zuletzt für Swansea und damit laut Chris Swansea, West Brom und Stoke, die drei Absteiger. Christoph, wen siehst du denn als Absteiger in der Premier League?
Ja, ich glaube, da braucht man gar nicht um den Halsbrei herum zu reden. Die drei Mannschaften werden absteigen. Diese zwei stehen ja eh schon fest. Und ich glaube auch nicht, dass Swansea da irgendwas ändern kann. Es ist einfach zu unrealistisch. Das, ja, wie gesagt, wurde schon entschieden im Spiel gegen Southampton. Und da wird auch nichts anderes mehr passieren.
Steffen, da wird dir auch kein anderes Szenario einfallen. Irgendein Kantersieg. Das Wunder wird ausbleiben.
Davon gehe ich aus, ja.
Wie sieht's denn bei dir im oberen Bereich aus? Was glaubst du denn, wer wird da die Champions League, in welcher Reihenfolge wird's erreicht?
Ja, ich gehe da eigentlich mit Chris mit, weil ich nicht davon ausgehe, dass der FC Liverpool gegen Brighton & Hove verlieren wird. Und dementsprechend kann Chelsea auch machen, was sie wollen. Allerdings bin ich mir noch nicht mal da sicher, ob sie wirklich gegen Newcastle gewinnen. Der Aufsteiger präsentiert sich absolut solide, liegt jetzt auf dem 10. Tabellenplatz. Kann natürlich 3-4 Plätze noch abrutschen, je nachdem, aber das wäre für die auch nur marginal. Aber wie Chris das schon angedeutet hat, die letzten Spiele von Chelsea waren jetzt alles andere als spielstark, auch wenn sie gegen Liverpool gewonnen haben, aber auch gerade gegen Huddersfield war zu sehen, selbst wenn sie im 16er waren, hatten sie einfach keine, ja, nicht dieses Souveräne an sich, sondern haben dann zugelassen, dass 7 Huddersfielder dann auch irgendwie zwischengrätschen konnten. Und das sah gerade letzte Saison, in der Meistersaison, noch ganz anders aus. Da waren sie vorm und im 16er einfach wirklich cool. Und das fehlt den Blues aktuell. Und deswegen würde ich sogar fast bezweifeln, dass sie überhaupt gegen Newcastle gewinnen werden. Und dementsprechend sehe ich Liverpool auf 4, Chelsea auf 5.
Christoph, deine Reihenfolge auch?
Ja, ich denke schon. Ich schließe mich da an.
Alles klar. Und von Chris haben wir es ja schon gehört, wie es eingelaufen oder wie die Mannschaften dann am Ende einlaufen werden. Wir haben hier noch eine gewagte Prognose zur Premier League. Aber vorher gucken wir in die spanische Liga. Wir gucken nach oder auf die La Liga und fragen auch da, wer kommt in die Europa League, und haben dann einen kleinen Fokus auf das Stadtderby in Sevilla gelegt. Das gibt's gleich hier bei 90plus und rmatchday auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
5 Fragen und 3 gewagte Prognosen an das Fußballwochenende. Kampf um Europa und Abstiegskampf, das ist so das bestimmte Thema der heutigen Sendung hier auf meinsportradio.de mit den Kollegen von 90plus, mit Christoph Albers, Chris McCarthy und Steffen Grunwald. Und wir gucken jetzt auf die spanische Liga und fragen uns auch da, wer kommt in die Europa League. Christoph, die spanische Liga ist dein Metier. Wie sieht's denn da aus, nachdem wir schon sagen müssen, die Absteiger stehen in Spanien ja auf jeden Fall fest. Malaga, Las Palmas und Deportivo, das sind die Mannschaften, die runter müssen. Deshalb können wir uns da ganz auf den Kampf um die Europa League konzentrieren. Wer schafft's?
Ja, du hast es schon angesprochen, in Spanien ist das meiste wirklich schon entschieden. Wie gesagt, Barcelona als Meister, da kommen wir später auch nochmal zu. Die drei Absteiger stehen fest, die drei Champions-League-Mannschaften stehen fest. Und eine Europa-League-Mannschaft steht auch schon fest, das ist Betis Sevilla. Die haben es geschafft, die sind sicher qualifiziert. Der FC Villarreal steht auch sehr, sehr gut da. dürfte es eigentlich auch packen. Trotz der Niederlage gegen Barca sind sie noch relativ souverän auf Platz 6, haben jetzt zumindest die Möglichkeit, gegen Absteiger Depor das Ding auch safe zu machen. Und dann kommen wir zum FC Sevilla. Der FC Sevilla, ja, wir kennen sie ja als Serien-Europa-League-Sieger und waren auch die Saison in der Champions League ja bis ins Viertelfinale vorgedrungen, wo sie gegen Bayern ausgeschieden sind. Doch in der Liga hatten sie ein bisschen Probleme dieses Jahr, haben auch kürzlich einen Trainer gewechselt und genau da ist der Punkt. Seit dem Trainerwechsel läuft es wieder besser. In den bisherigen zwei Spielen unter dem neuen Trainer Caparros haben sie beide Spiele gewonnen und sich wieder stabilisiert. Zwischenzeitlich waren sie sogar aus den Europa-League-Plätzen rausgerutscht. Doch jetzt stehen sie wieder auf dem 7. Platz, der ja dank des Pokalsiegs von Barcelona auch für die Europa League berechtigt. Von daher könnten sie es auch jetzt in diesem Wochenende schon schaffen, je nachdem. Sie treffen im direkten Duell ja auf Betis Sevilla, Stadtderby, immer relativ nett dennoch. Betis wird sicherlich alles dafür tun, um ja seinen ungeliebten Nachbarn aus der Europa League rauszuhalten. Aber der FC Sevilla mit dem Sieg gegen Real Madrid im Rücken unter der Woche, sie haben 3-2 gegen Real Madrid gewonnen, sind sehr, sehr selbstbewusst, spielen jetzt auch wieder besseren Fußball, mutiger, deutlich mutiger unter Caparros, spielen jetzt mit zwei Stimmen, mit Ben Yedda und Muriel und sind deutlich gefährlicher. Und ich denke mal, dass sie auch gute Möglichkeiten haben werden, das jetzt schon zu entscheiden. In Spanien sind ja auch noch zwei Spieltage. Aber weil Getafe, die auf 8 stehen und als einzige noch eine ernsthafte Chance auf die Europa League haben, die spielen gegen Atletico Madrid, sind logischerweise Außenseiter und sollte Sevilla gewinnen und Getafe nicht, sind sie auch fest qualifiziert.
Steffen, wie siehst du das? Wer wird deiner Meinung nach in Europa nächstes Jahr aus Spanien dann vertreten sein?
Ja, wie Christoph das schon gesagt hat, der FC Sevilla hat sich definitiv gefangen. Ich erinnere mich noch gern daran, da hatten wir einen Podcast im Laufe der Saison, da hat unser Kollege Marius Merck schon über Sevilla gesagt, dass sie eigentlich nicht wie ein Team unter den internationalen Plätzen spielt, da sie einfach derart viele Gegentore kassiert haben. Und das hat sich ja dann auch tatsächlich so fortgeführt. Jetzt sind sie wieder drin, dank Platz 7, und ich denke, sie haben genug Anreiz, im Derby das Spiel auch zu gewinnen. Ob das dann auch so sein wird, bezweifle ich ein bisschen. Ich gehe da oder tendiere da in Richtung Punkteteilung. Aber der Vorteil ist natürlich, dass man aktuell noch 2 Punkte vor Getafe liegt und dementsprechend noch alles selbst in der Hand hat. Und ich gehe auch davon aus, dass beide Mannschaften aus Sevilla und Villarreal dann am Ende die Europa League sicher haben.
Chris, gehst du damit?
Ja, da muss ich gar nicht viel dazu sagen. Ich sehe das relativ ähnlich. Sevilla natürlich jetzt stark verbessert, hat natürlich einen großen Vorteil jetzt auch mit dem neuen gefundenen Selbstbewusstsein durch den Trainerwechsel, aber auch durch den Sieg gegen Real. Und auch Villarreal zuletzt, trotz der Niederlage gegen Barca, die natürlich zu verschmerzen ist, eigentlich ziemlich gut drauf gewesen. Also ich denke, die zwei werden sich das nicht mehr nehmen lassen und Getafe wird es nicht schaffen, sich für die Europa League zu qualifizieren.
Also, dann schauen wir auf weitere Ligen, beziehungsweise auf die nächste Liga, auf die Serie A nämlich. Und da geht's ja dann auch noch darum, wie wer denn die Meisterschaft endgültig unter Dach und Fach bringt. Da sieht's ja für Juventus Turin momentan 2 Spieltage vor dem Ende. Gut aus 6 Punkte der Vorsprung auf Napoli. Fragen wir doch mal den Steffen gleich. Macht Juve die Meisterschaft endgültig fix?
Ich würde sagen, alles andere wäre ein Wunder. Genau, Juve hat ja 6 Punkte Vorsprung bei noch 6 zu holenden Punkten, allerdings ein Torverhältnis von plus 16 oder gegenüber Neapel, also insgesamt plus 61, und dementsprechend ist in Turin schon absolute Feierstimmung, gerade nach dem äußerst souveränen Pokalsieg gegen AC Milan unter der Woche. 14-0 gewann man da ja auch, wenn Gianluigi Donnarumma da ein bisschen seine Finger mit im Spiel hatte, beziehungsweise eben nicht. Und in Turin wird gefeiert, sie sind sich des erneuten Doubles nahezu sicher und Napoli wird sich, obwohl sie eine wirklich fantastische Serie gespielt haben, mit dem bitteren 2. Platz begnügen müssen.
Aber der berechtigt ja immerhin für die Champions League genauso wie auch Platz 3 und 4. Und die sind ja noch ein bisschen umkämpfter. Gut, die Roma auf 3 mit 73 Punkten könnte zumindest theoretisch nicht mehr von Inter auf 5 gefährdet werden, die ja mit 69 Punkten da auch noch in Schlagdistanz liegen. Und die ja an den letzten beiden Spieltagen auch noch reinrutschen können. Auf Platz 4 Lazio mit 71, die könnte Inter ja zumindest noch packen. Wie siehst du da den Einlauf am Ende?
Ja, das ist tatsächlich, da hat Italien mehr Spannung als die anderen Ligen zusammen, gefühlt auf jeden Fall. Da Lazio und Inter tatsächlich nächste Woche noch aufeinandertreffen, da auch in Italien noch zwei Spieltage ausstehen. Und dementsprechend die Roma, die sollte das schaffen. Also auch wenn sie jetzt gegen Turin spielen, gehe ich davon aus, gerade aufgrund kommender Woche, dass sie ihren dritten Platz bestätigen und auch auf jeden Fall Grund zur Freude haben, da sie nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Liga einfach wirklich eine souveräne, gute Runde gespielt haben. Ja, und zu Lazio und Inter lässt sich natürlich sagen, zwei Punkte trennen die beiden Teams. Lazio noch in der Pole Position, hat auch das bessere Torverhältnis gegenüber Inter. Aber gerade aufgrund des direkten Duells nächste Woche ist dann natürlich alles offen. Und deswegen darf man sich auch als neutraler Fan wirklich auf den kommenden Spieltag freuen, da ich denke, dass gerade in dieser Partie Tore garantiert sein werden.
Also, das wird dann schon mal die kleine Vorankündigung auf die nächste Woche. Aber Chris, was man sagen muss, endlich mal wieder ein umkämpfter Wettbewerb in der Serie A und das nicht nur in der Meisterschaft, was ja auch was völlig Neues ist, auch wenn jetzt die Abstände dann an den letzten paar Spieltagen dann doch relativ groß wieder werden, aber nicht so groß wie in den letzten Jahren.
Ja, absolut. Also eine sehr spannende Saison in der Serie A. Meines Erachtens etwas schade, weil ich Napoli sehr gerne zusehe, dass da wieder die Luft ausgegangen ist am Ende. Hätte ich sehr gerne mal gesehen, dass Napoli bis zum letzten Spieltag da um den Titel kämpft. Und dazu natürlich auch, wie gesagt, die Champions League Plätze. Es tut einfach gut zu sehen, dass die beiden Clubs aus Rom wieder oben mitspielen, überzeugend mitspielen, auch Inter wieder ganz gut dabei. Also die Serie A insgesamt auf jeden Fall auf dem Vormarsch und ich denke, da müssen wir in Europa auch in den nächsten Jahren schon ordentlich auf die Italiener aufpassen.
Steffen, wer geht denn dann in die Europa League? Auch da ist der Wettbewerb ja noch umkämpft. Da können sich ja auch noch einige Hoffnungen machen. Fiorentina, Atalanta, Milan, die buhlen da ja noch um den 5. und 6. Platz mit.
Ganz genau, also selbst da herrscht noch massive Spannung. Milan, ja, unter der Woche der angesprochene Tiefschlag, Pokalfinale verloren. Darauf hatte die Mannschaft eigentlich so sehr gehofft, endlich mal wieder einen Titel feiern zu können. Milan hat eine sehr turbulente Saison hinter sich, waren ja im vergangenen Sommer sehr weit vorne, was Neuverpflichtung angeht, haben Millionenbeträge hin und her geworfen und es hat und hat nichts genützt, sodass ein früher Trainerwechsel erfolgte, jetzt die vereinsinterne Legende Gennaro Gattuso im Amt. Und der hat es tatsächlich geschafft, Milan wieder so ein bisschen Selbstvertrauen, Mut und Gewinne quasi zu verabreichen. Und seitdem ist Milan wesentlich gefestigter, mag vielleicht auch aufgrund der einen oder anderen drohenden Mannschaftsanrede von Gattuso liegen. Der hatte unter der Woche ja auch Spielern gedroht, die ängstlich spielen, würde er persönlich die Zähne ausschlagen. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber es scheint alles in allem irgendwo gefruchtet zu haben. Und Milan ist auf dem besten Wege, sich erneut für die Europa League zu qualifizieren. Dahinter eine kleine Überraschung, Atalanta Bergamo steht noch vor Florenz. Und da ist es natürlich jetzt, Milan spielt gegen Bergamo. Mhm. Das wird so eine kleine Vorentscheidung geben können, gerade hinsichtlich Milan. Und dann muss Florenz natürlich hoffen, dass Atalanta patzt.
Also, da werden sie natürlich drauf hoffen, Fiorentina selber an diesem Wochenende zu Hause gegen Cagliari. Christoph, was glaubst du denn, wie es da im Kampf um die Europa-League-Plätze in Italien ausgehen wird am Ende?
Ja, ich glaube, das wird eine sehr interessante Nummer. Gerade die Fiorentina sollte man ja auf dem Zettel haben, die ja nach dem tragischen Tod von Kapitän Davide Astori wirklich eine sagenhafte Serie hingelegt haben und wirklich eine tolle Mentalität zeigen. Ich glaube, die könnten wirklich nochmal ein Wörtchen mitreden. Das wird dann ja sich ein bisschen zeigen, wer das Spiel jetzt am Wochenende gewinnt, Bergamo oder Milan. Ich tippe mal, dass Milan sich dann am Ende durchsetzt, in die Europa League einzieht und dann glaube ich, dass Florenz es sogar noch schafft, Bergamo zu verdrängen.
Und die einzige Meisterschaft in Europa, wo dann auch wirklich auf fast allen wichtigen Entscheidungen dann am Wochenende noch ja, Brisanz liegt, ist wirklich Italien. Denn Steffen, auch der Abstiegskampf, der hat's in sich. Gut, Benevento und Verona, Hellas, die sind abgestiegen, 20. und 19. sind sie. Aber dieser 18. Platz, der ja in Italien auch den Abstieg bedeutet, der ist noch heiß umkämpft. Und da können die Mannschaften von 14 bis 18 alle noch reinrutschen. Von Spal über Chievo, Crotone, Udinese bis nach Cagliari, alle noch gefährdet.
Ja, danke, dass du mir die Namen abgenommen hast.
Sehr
tatsächlich
gerne.
Platz 18 bis 14 sind noch akut abstiegsgefährdet. Die Mannschaften trennen tatsächlich nur 2 Punkte und ein desolates Torverhältnis haben sie alle. Und dementsprechend kommt es wirklich auf die kommenden 2 Spieler an. Da ist wirklich alles möglich. Es kann sein, dass alle 3 Aufsteiger der vergangenen Saison wieder runtergehen. Es kann auch sein, dass Cagliari, Udinese, wie sie alle heißen, die könnten alle absteigen. Und das ist mal wirklich ein ja, Abstiegskampf, wie man ihn sich kurz vor Ende wünscht.
Also wirklich eine spannende Konferenz. Ich weiß gar nicht, doch in Italien gibt es auch die Konferenzschaltung. Also das werden sie sich da auch nicht nehmen lassen, da hin und her zu schalten. Die ist sogar noch wilder als in Deutschland. Da wird noch schneller hin und her geschaltet. Auch sehr kompromisslos. Wer das vielleicht mal gesehen hat, der wird wissen, wovon ich rede. Christoph, wer rutscht denn als dritte Mannschaft am Ende raus?
Na, es ist sehr schwierig zu beantworten. Es sind ja vor allen Dingen auch noch 2 Spiele zu spielen. Wie gesagt, Udinese hat den Vorteil, dass sie zum Beispiel auch dieses Wochenende noch gegen das bereits abgestiegene Hellas spielt. Cagliari hat es da schon deutlich schwieriger mit jetzt Florenz und die Woche danach Bergamo. Also die haben auch noch 2 Mannschaften, für die es noch um was geht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Cagliari das schwere Restprogramm da dann noch irgendwie zum Verhängnis wird.
Chris, wer ist dein Favorit für den Abstieg?
Ganz schwer zu sagen. Also da ist es wirklich schwer, eine treffende Prognose zu setzen. Also gerade wenn man so sieht, dass ein Udinese 11 der letzten 12 Spiele verloren hat und dann auch reingerutscht ist, das hätte man vor ein paar Monaten auch nicht gedacht. Also ich tue mir da sehr schwer, eine Prognose zu treffen. Ich denke auch, dass Cagliari aufgrund des schweren Restprogramms wahrscheinlich eher, ja, wenn man so sagen möchte, der Favorit für den Aufstieg ist, für den Abstieg ist.
Also die Sarden möglicherweise wieder runter. Ja, gehen wir noch einmal die Tipps durch. Christoph, deine möglichen Einläufe für die Champions League?
Also ich glaube, auf Juventus als Meister haben wir uns alle geeinigt. Neapel ist auch klar. Ich tippe die Roma auf 3. Ich bleibe dabei. Lazio auf 4. Ich glaube, dass Lazio sogar noch gegen Inter gewinnen wird am letzten Spieltag und Inter auf 5. Ich glaube, das wird unverändert einlaufen.
Ich halte mich ja sonst mit Tipps zurück, aber ich hoffe auf Inter. Aber das ist...
Hoffen ist nicht tippen.
Das stimmt. Denn so ganz fehlt mir da auch der Glaube. Aber Chris, sag du auch nochmal.
Also ich sehe es genauso wie Christoph, da muss ich gar nichts dazu sagen. Die beiden Römer schaffen die Champions League und Inter wird dann auf Platz 5 sein.
Steffen, zum Abschluss du nochmal mit der Champions League.
Ja, ich glaube, wir sind uns heute relativ oft einig, so auch hier, auch ich gehe davon aus, dass die beiden Rom-Clubs es in die Champions League schaffen werden.
Den tippe ich einfach mal, statt einfach nur zu hoffen. Dann sage ich mal, Inter kommt weiter, damit hier mal ein bisschen gegenteilige Meinung drin ist. Das ist mir zu einheitlich hier. Vielleicht sind wir ja im Bereich Frankreich dann noch ein paar Mal unterschiedlicher Meinung, denn auch da kommt ja noch die Frage, wer kommt in die Champions League und wer steigt ab. Das ist unsere letzte Station hier bei 90 Plus und R. Matchday auf meinsportradio.de, unsere 5. Frage gleich in Richtung Ligue 1.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Liga, jetzt Thema bei uns hier bei 90 Plus und R Matchday auf meinsportradio.de. Auch in Frankreich die Frage, wer kommt in die Champions League und wer steigt ab? Und das kann uns gleich der Christoph natürlich sagen. Christoph, auch in Frankreich vorletzter Spieltag. Lyon, Monaco und Marseille, die kämpfen da noch um Platz 2. Und Frankreich hat ja nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch 3 Champions League Plätze, 2 Feste und der dritte, der muss in die Quali. Das nur nochmal zum Prozedere.
Ja, du sagst es, und das, finde ich, macht die Konstellation auch sehr interessant. Also ich meine, Lyon, Monaco und Marseille sind ja auch wirklich 3 sehr ambitionierte Vereine und wie gesagt, es kann nur einer direkt reinkommen. 3 verschiedene Möglichkeiten, wie es am Ende ausgehen kann. Das wird sehr, sehr interessant. Ich sehe Lyon derzeit als Favoriten auf Platz 2. Die spielen seit Wochen wieder sehr, sehr stark, gerade auch mit einem sehr stark aufspielenden Memphis Depay. Fekir war zuletzt wieder fit und gut drauf. Ich sehe da, dass Lyon die besten Chancen hat. Lyon spielt am letzten Spieltag zwar auch noch gegen das starke Nizza, aber ich denke mal schon, dass sie das packen werden. Und dann ist die Frage, Monaco oder Marseille, wer wird Dritter? Für mich ist da derzeit Marseille ein bisschen favorisiert. Marseille fängt heute auch schon an. Die spielen heute Abend schon gegen Guingamp und haben zuletzt ja auch immer mal wieder bewiesen, dass sie nervenstark sind. Die haben ja auch noch das Europa-League-Finale in der Hinterhand. Das heißt, dass für sie auch der Druck noch ein bisschen geringer ist, weil sie noch sozusagen ja Plan B haben, sich für die Champions League zu qualifizieren. Aber ich sehe sie da schon noch deutlich stärker als Monaco. Monaco hat morgen denn die schöne Aufgabe, gegen Saint-Étienne bestehen zu dürfen. Saint-Étienne hat sich in der Rückrunde deutlich gesteigert und ist deutlich stärker geworden, unter anderem mit Nevin Subotic und Ntep, die beiden, die wir aus der Bundesliga kennen. Ich glaube, dass Monaco da noch patzen wird und am Ende abrutschen wird auf Platz 4.
Lyon, die ja dann auch auf Platz 2 momentan liegen, die müssen in Straßburg spielen. Und wenn wir mal auf die Gesamtstatistik gucken, dann können wir festhalten, Lyon hat die letzten 13 Matches wettbewerbsübergreifend gegen Straßburg immer gewonnen. Also von der Bilanz her sieht's ganz ordentlich aus. Chris, Steffen, würdest du deshalb auch sagen, du kannst dich dem Tipp von Christoph anschließen?
Ja, ich gehe auch davon aus, dass Lyon auf jeden Fall auf Platz 2 bleiben wird, was mich auch freut. Das ist mal eine gesunde Abwechslung. Allerdings glaube ich, dass ja Marseille sich vielleicht ein bisschen zu sehr auf das Europa-League-Finale konzentriert. Und auch da haben sie ja die Chance, in die Champions League zu kommen. Und dementsprechend sehe ich die Monegassen auf Platz 3 am Ende und Marseille auf Platz 4.
Chris, siehst du diese Gefahr bei Marseille auch?
Ich sehe die Gefahr, allerdings glaube ich, dass Marseille das bewältigen kann. Marseille momentan sehr gut drauf, natürlich auch eine viel erfahrenere Mannschaft als die von Monaco, ist eine sehr junge Mannschaft und auch da merkt man einfach, da fehlt die Konstanz und gerade deswegen glaube ich auch, dass diese Konstanz Monaco zum Verhängnis werden wird und Marseille sich letztendlich auf Platz 3 eintreffen wird und Monaco nur die Europa League übrig bleibt.
Und das Gefälle in der französischen Liga ist ja riesengroß. Hinter den ersten vier, ja erstmal zwischen dem ersten und dem zweiten klaffen ja schon, das sind 17 Punkte, die da zwischen den beiden Mannschaften, zwischen Paris Saint-Germain und Lyon liegen. Und zwischen dem vierten und fünften, da klaffen dann auch nochmal 19 Punkte. Also das ist schon ziemlich heftig, diese Abstände da in Frankreich. Trotzdem gibt es natürlich auch Absteiger und mögliche Absteiger und auch der Abstiegskampf, der ist noch spannend, der verspricht auch noch einiges dort dann am Ende möglicherweise vielleicht auch Überraschung. Christoph, wie sieht's denn da aus deiner Sicht aus?
Ja, da sind ja gleich, ich zähle mal durch, fünf Mannschaften noch betroffen. Auf Platz 19 mit der schlechtesten Ausgangslage natürlich Troyes. Dann auf dem Relegationsplatz, den es in Frankreich nämlich auch gibt, der FC Toulouse. Dann das bereits angesprochene Racing Straßburg, ein Aufsteiger auf Platz 17. Das ambitionierte Lille und auch Caen ist noch in der Verlosung. Caen mit 37 Punkten schon relativ komfortabel. Da müsste es mit dem Teufel zugehen, dass die zumindest direkt absteigen. 5 Punkte bei noch 2 auszustehenden Spielen ist, glaube ich, ein gutes Polster. Lille hat sich zuletzt ja noch mal ein bisschen befreit. Für die sah es ja auch lange Zeit sehr, sehr schlecht aus. Aber zumindest was die individuelle Qualität angeht, haben sie definitiv da unten den besten Kader und sollten es auch von daher schon auf die Reihe kriegen, da zumindest noch mal den einen oder anderen Punkt zu holen, damit es am Ende reicht. Für Straßburg könnte es schwierig werden. Wie gesagt, die spielen gegen Lyon. Da wird es wahrscheinlich nicht viel zu holen geben. Aber Straßburg hat immer wieder nachgewiesen, dass sie wirklich eine sehr, sehr gute Mentalität haben und auch große ärgern können. Die haben ja unter anderem auch gegen Paris Saint-Germain, als sie noch nicht Meister waren, gewonnen und haben gezeigt, dass sie auf jeden Fall auch bereit sind, den Kampf anzunehmen. Qualitativ ist die Mannschaft nicht ganz so stark und gehört wahrscheinlich sogar zu den schlechtesten 3 Teams in Frankreich. Aber aufgrund der besseren Mentalität traue ich denen auch noch den Klassenhalt zu. Ich glaube tatsächlich, dass sich da unten gar nicht mehr so viel tun wird. Metz ist schon abgestiegen. Ich glaube, dass Troyes auch mit absteigen wird. Und dass Toulouse am Ende, obwohl sie sehr, sehr viele gute junge Spieler haben, am Ende den Gang in die Relegation antreten müssen. Ich glaube, auch genau das ist der Punkt. zu wenig Erfahrung und gerade auf Schlüsselpositionen wie im Tor, in der Innenverteidigung und auch davor auf der Sechs sind sie noch sehr, sehr jung und grün hinter den Ohren und ich glaube, dass sie deswegen es nicht mehr schaffen können.
Steffen, gehst du da mit?
Mit Troyes auf jeden Fall. Die werden auch meiner Meinung nach direkt absteigen als Aufsteiger. Und zwischen Toulouse und Straßburg ist natürlich ein heißer Kampf. Caen und Lille sich ebenfalls jetzt schon mal gerettet, weil ich glaube, dass die doch die nötigen Punkte einfahren werden und dass der Relegationsplatz im Endeffekt ein heißer Kampf zwischen Straßburg und Toulouse wird. Wer dabei das bessere Ende hat, ist für mich etwas schwer zu prognostizieren, gerade weil, wie Christoph auch schon gesagt hat, Straßburg eine wirklich tolle Mentalität hat und jederzeit für eine Überraschung gut ist. Und es würde mich nicht überraschen, wenn die Tabellenkonstellation tatsächlich so bleibt.
Chris, wer kommt aus deiner Sicht in die Relegation?
Also ich tendiere da mitzugehen, aber Caen sehe ich noch nicht so wirklich da komplett raus. Ich meine, die Mannschaft hat zuletzt Anfang März gewonnen, soweit ich mich richtig erinnere. Ziemlich schlecht drauf zuletzt und dann auch noch ein heftiges Restprogramm gegen Nizza und gegen Paris. Also da ist nicht sonderlich viel zu holen. Also ich glaube, das könnte nochmal ganz, ganz knapp werden für Caen. Aber letztendlich, glaube ich, wird man sich da noch den Punkt holen, der wahrscheinlich genügend wirkt, um da rauszukommen. Und dazu muss natürlich auch noch Toulouse beziehungsweise Troyes ebenfalls nötigen Punkte einfahren. Also ich denke ebenfalls, ehrlich gesagt, dass sich an der Konstellation nicht mehr bedeutend viel ändern wird, wenngleich es für Caen nochmal viel, viel knapper wird als gedacht.
Kampf um die Europa League hatte Christoph natürlich eben auch schon ein bisschen erwähnt. Christoph, können wir vielleicht nochmal ein bisschen genauer eingehen. Ich habe diese Abstände in der Liga ja schon besprochen oder schon angesprochen. Vierter Olympique Marseille momentan mit 73 Punkten, dahinter Stade Reims mit 54 Punkten. Dass die am Ende möglicherweise im gleichen Wettbewerb stehen, ist von den Punktezahlen her auch fast ein bisschen widersinnig.
Ja, auf jeden Fall und auch vom Saisonverlauf. Wenn man sich das Ganze mal anguckt, wer da um die Europa League kämpft, das sind Rennes, Saint-Étienne, Nizza, Montpellier und Bordeaux. Das sind alles Teams, über die wir irgendwann mal gesprochen haben, die spielen eine schlechte Saison. Mhm. Irgendwann hieß es immer, okay, die entlassen den Trainer, es läuft überhaupt nicht, da muss irgendwie ein Impuls kommen, man bleibt total in den Erwartungen zurück. Das gilt eigentlich für fast alle Teams, zum Beispiel auch gerade für Nizza, wo wir auch in der Hinrunde darüber gesprochen haben, ob Favre eventuell vorzeitig gehen muss. Ich glaube, Manu hat mehrfach die Prognose aufgestellt, dass er gehen muss. Und jetzt spielen sie alle um die Europa League und schaffen eventuell ihr Saisonziel. Also das ist schon sehr, sehr widersinnig und zeigt mal, wie, ja, was für eine Zweiklassen- oder Dreiklassengesellschaft dort in Frankreich herrscht. Deswegen ist das eine umso witzigere Konstellation. Was das Restprogramm angeht, alle haben irgendwie noch ein bisschen was mit anderen zu tun, für die es noch um was geht. Wie gesagt, Nizza und Saint-Étienne spielen noch gegen Champions-League-Anwärter, die übrigen spielen auch noch gegen Kellerkinder, also sind auch alles keine leichten Aufgaben, von daher wird es ein sehr, sehr spannendes Ding. Ich glaube, dass Rennes mit ihren 54 Punkten auf jeden Fall die besten Karten hat und das auf jeden Fall schaffen sollte. Ansonsten traue ich auf jeden Fall Nizza noch den Sprung zu, weil sie einfach individuell am besten aufgestellt sind und ich glaube auch, dass Favre das nochmal schaffen könnte, einen wirklich schönen Abschluss hinzulegen. Ich gehe mal fest davon aus, dass er im Sommer geht. Und ja, wie gesagt, jetzt an diesem Spieltag ist mit Caen auch noch ein eher leichter Gegner vor der Brust. Das könnte reichen. Wenn Saint-Étienne gleichzeitig gegen Monaco Punkte liegen lässt, dann sind sie auch schon vorbei. Ich glaube, das packen sie.
Auch die Tordifferenzen muss man sich da unten mal zu Gemüte führen. Stade Reims 47 zu 43 plus 4. Saint-Étienne 42 zu 49 minus 7 für einen Tabellensechsten. Also das ist schon wirklich hui. Chris, was glaubst du, wer wird am Ende da dann trotzdem in die Europa League einziehen?
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da ganz bei Christoph. Ich sehe da auch ganz stark die Vorteile, auf jeden Fall bei Rennes sowieso und auch bei Nizza. Ich denke mal, da wird man schon versuchen, Lucien Favre noch ein versöhnliches Abschlussgeschenk zu unterbreiten.
So, sind wir gespannt, wie das dann dort ausgeht in der französischen Liga. Dieses Rennen geht ja noch über 2 Spieltage und dann weiß man, wer am Ende tatsächlich in der Europa League stehen wird. Und wir gucken jetzt noch hier auf die 3 Prognosen, die unsere Kollegen von 90plus aufstellen, gleich hier bei uns in der Sendung bei 90plus und RM Matchday hier auf meinsportradio.de. Das ist gleich unser Thema.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
90 plus on air Matchday auf meinsportradio.de. Wir schauen noch zum Abschluss unserer heutigen Sendung auf die drei gewagten Prognosen unserer Kollegen von 90 plus. Den Anfang macht unser Kollege Chris McCarthy zur Premier League. Chris, deine Prognose.
Ja, es tat mir schwer, da jetzt wirklich eine sehr gewagte Prognose zu treffen in der Premier League. Da wird es ja nicht mehr um viel gehen am letzten Spieltag. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, Liverpool macht das nochmal spannend am letzten Spieltag und spielt gegen Brighton zu Hause nur unentschieden. Das liegt zum einen daran, dass Liverpool etwas auf dem Zahnfleisch geht. Es war eine sehr lange Saison und dazu ist der Kader natürlich relativ dünn im Vergleich zu den anderen Top-Teams in England. Zudem tat man sich zuletzt, wie bereits erwähnt, in der Liga etwas schwer, zuletzt die Konzentration aufrechtzuerhalten. Nur ein Sieg aus den letzten 5 Spielen. Und jetzt kommt Brighton. Brighton ist schon gerettet, kann daher befreit aufspielen und war zuletzt gerade gegen die Großen der Liga relativ erfolgreich unterwegs, beziehungsweise überraschend erfolgreich unterwegs, gegen Man United gewonnen. Und deswegen glaube ich einfach mal, dass Brighton hier eventuell in Führung geht, Liverpool dann vielleicht ein bisschen verkrampft und am Ende noch das Unentschieden in der letzten Minute ungefähr macht. Also ich denke mal, es wird spannend und Liverpool spielt nur unentschieden und das langt dann bekanntlich auch, um sich für die Champions League zu qualifizieren.
Unsere zweite Prognose ist durchaus gewagt, Herr Christoph. Du glaubst an ja das Wunder.
Ja, ich bin ein unverbesserlicher Optimist, wie schon angesprochen. Ich behaupte, dass der HSV die Klasse hält. Entscheidet sich natürlich nicht an diesem Spieltag, aber zumindest, um das noch einmal zu konkretisieren, ich glaube, dass sie die Relegation erreichen und da gehe ich dann stark von einem Sieg aus, aber dazu später denn mehr. Ich glaube, dass der HSV es schafft, zu Hause gegen Gladbach zu gewinnen. Es wird ein extrem schweres Spiel, aber der HSV hat zuletzt gerade zu Hause bewiesen, dass man deutlich stabiler ist und dass die Euphorie die Mannschaft auch trägt. Gerade Luis Holtby hat es auch mehrfach angesprochen. In der Rolle des Jägers fühlt man sich wohl. Der Spirit in der Mannschaft stimmt, jetzt auch wieder beim letzten Training eine unfassbare Euphorie gewesen. Ich glaube, dass der HSV da wirklich, wirklich die richtigen Antworten findet und Gladbach in die Knie zwingen kann. Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass der VfL Wolfsburg gegen Köln etwas holt. Die Kölner, finde ich, spielen insgesamt eine absolut akzeptable Rückrunde. Wie gesagt, die Mannschaft hat sich ja auch zum guten Teil bereits zum Verein bekannt. Heißt, die bleiben und haben somit auch noch einen ziemlichen Ansporn, sich positiv zu verabschieden aus der Liga und nochmal ein gutes Zeichen zu setzen. Von daher glaube ich auch nicht, dass die sich irgendwie hängen lassen oder Wolfsburg irgendwie Punkte schenken. Und Wolfsburg sehe ich auf der anderen Seite sehr, sehr schwach. Auch gegen ein wirklich alles andere als überragendes Leipzig haben die sich unterirdisch präsentiert und ich glaube nicht, dass sie das Ganze rechtzeitig drehen können und deswegen glaube ich, dass der HSV erneut den Kopf aus der Schlinge zieht und sich in die Relegation rettet und sich die Möglichkeit offen hält, die Klasse zu halten.
Und unsere dritte gewagte Prognose kommt von Steffen und der schaut auf auf die Stadtmeisterschaft von Madrid.
Ganz genau. Ich behaupte nämlich, dass sich Real Madrid an diesem Wochenende endgültig aus dem Kampf um die Vizemeisterschaft verabschieden wird, was natürlich sehr zur Freude von Atletico sein dürfte. Real Madrid spielt gegen Celta Vigo und Vigo hat sich in den letzten Wochen zwar nicht immer mit Ruhm bekleckert, der letzte Sieg ist jetzt auch schon wieder mehr als einen Monat her. Allerdings hat man zwischendurch sowohl gegen den FC Barcelona als auch gegen den FC Valencia sich zu einem Unentschieden gekämpft. Und dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass sie gegen Real Madrid zumindest einen Punkt holen könnten. Und da meiner Meinung nach parallel Atletico Madrid gegen Getafe gewinnen wird, werden die Männer von Diego Simeone dann uneinholbar auf Platz 2 liegen und den Preis um die goldene Ananas von Madrid quasi für sich holen.
Aber für Madrid gibt's ja dann eventuell noch den Trostpreis Ende Mai. Da könnte man ja in Kiew zum dritten Mal in Folge Champions League Sieger werden und das wird wahrscheinlich aus königlicher Sicht dann auch mehr Gewicht haben als Platz 2 oder Platz 3 in dieser Saison, wenn man eh nicht Meister geworden ist. wahrscheinlich dann auch letztlich egal, aber ärgern wird sie trotzdem ein bisschen, dass Atletico dann am Ende möglicherweise vor ihnen ist. Wie es ausgeht am Wochenende, könnt ihr natürlich verfolgen und in der nächsten Woche, da gibt's dann auch nochmal die 90 Plus und R Matchday, 5 Fragen an den Spieltag und die 3 gewagten Prognosen. Da fällt der Spieltag dann natürlich etwas kleiner aus, weil nicht mehr alle großen Ligen dann im Einsatz sind, aber das werden wir dann in der nächsten Woche besprechen, hier bei uns in der Sendung. Für heute sage ich vielen Dank an Chris, an Christoph und an Steffen für ihre Prognosen für den Spieltag und die Beantwortung der 5 Fragen. Danke, Jungs.
Danke auch.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.